jetzt dazugekommen sind, also seid nicht enttäuscht, Gott ist ja hier und er macht weiter. Ich lese uns mal einen Liebesbrief aus dem Vaterherzen Gottes vor. Mein geliebtes Kind, du magst mich nicht kennen, aber ich weiß alles über dich. Ich weiß, wann du dich hinsetzt und wann du aufstehst. Alle deine Wege sind mir vertraut. Sogar die Haare auf deinem Kopf sind gezählt. Denn du bist nach meinem Ebenbild geschaffen. In mir lebst du, bewegst du dich und hast du dein Sein. Du stammst von mir ab. Ich kannte dich sogar, bevor du empfangen wurdest. Ich habe dich erwählt, als ich die Schöpfung plante. Du bist kein Fehler. Selbst alle deine Tage sind in meinem Buch geschrieben. Ich habe die genaue Zeit deiner Geburt bestimmt und wo du leben würdest. Du bist auf eine erstaunliche und wunderbare Weise gemacht. Ich wob dich zusammen im Schoß deiner Mutter. Und ich brachte dich hervor an dem Tag deiner Geburt. Leider wurde ich dir falsch dargestellt von denen, die mich nicht kennen. Ich bin keineswegs fern oder gar zornig, sondern vielmehr die vollkommene Liebe in Person. Und es ist mein Verlangen, dich mit Liebe zu überschütten. Ganz einfach, weil du mein Kind bist und ich bin dein Vater. Ich gebe dir mehr als dein irdischer Vater, der jemals geben könnte. Denn nur ich bin der vollkommene Vater. Alle guten Gaben, die du empfängst, kommen aus meiner Hand. Denn ich bin dein Versorger und ich begegne all deinen Nöten. Mein Plan für deine Zukunft ist gefüllt mit Hoffnung, denn ich liebe dich mit ewiger Liebe. Meine Gedanken für dich sind so zahllos wie der Sand am Meer und ich juble über dich mit Singen. Ich werde nie aufhören, dir Gutes zu tun, denn du bist mein kostbarer Besitz. Ich begehre dich von ganzem Herzen und ganzer Seele. Ich begehre dich in Sicherheit zu sehen und ich will dir groß und unfassbare Dinge zeigen. Wenn du mich von ganzem Herzen suchen wirst, werde ich mich von dir finden lassen. So freue dich an mir und ich werde dir deine Herzenswünsche erfüllen. Ich selbst bin es ja, der dir diese Wünsche gibt. Ich bin fähig, mehr für dich zu tun, als du dir überhaupt vorstellen kannst, denn ich bin dein größter Ermutiger. Ich bin ebenso der Vater, der dich in allen deinen Schwierigkeiten tröstet. Wenn du zerbrochenen Herzens bist, werde ich dir ganz nahe sein. Wie ein Hirte ein Lamm auf den Schultern nach Hause trägt, so trage ich dich nahe an meinem Herzen. Eines Tages werde ich alle Tränen von deinen Augen wischen und ich werde allen Schmerz wegnehmen, den du auf dieser Erde erleiden musstest. Denn ich bin dein Vater und ich liebe dich genauso, wie ich meinen Sohn Jesus liebe. Denn in Jesus ist meine Liebe offenbar geworden. Er ist der genaue Repräsentant meines Seins und er kam, um zu zeigen, dass ich für dich bin und nicht gegen dich. Und um dir zu sagen, dass ich nicht deine Sünden zähle. Jesus starb, damit du und ich wieder versöhnt sein werden. Sein Tod war der größte Ausdruck meiner Liebe für dich. Ich gab alles auf, was ich liebte, damit ich deine Liebe gewinnen möge. Wenn du das Geschenk meines Sohnes Jesus entgegennimmst, dann empfängst du mich. Und nichts wird dich jemals wieder trennen können von meiner Liebe. Komm doch nach Hause und ich werde die größte Party veranstalten, die der Himmel jemals gesehen hat. Ich bin immer schon dein Vater gewesen und ich werde immer dein Vater bleiben. Meine Frage ist, willst du mein Kind sein? Ich warte auf dich. In Liebe. Dein Papa, der allmächtige Gott. Dieser kleine Liebesbrief, den ein guter Bekannter von mir zusammengestellt hat, das besteht aus nur Bibelversen. Jede Aussage ist ein Bibelvers. Und das ist die Wahrheit. So ist Gott wirklich. Ich bin zum Glauben gekommen durch einen Bibelvers aus dem Johannesevangelium. Johannes 14, Vers 6, da steht: Ich weiß ja, Pfingstler und Charismatiker und Bibel, ne? Bibelstellen auswendig, wo ich hinkomme. Nochmal, also ein paar Bibelstellen sollte man schon haben, sonst wie willst du in den Himmel kommen, ja? Parole musst du doch sagen. Also, Johannes 14, Vers 6, da steht: Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zu Gott, dem Vater, als nur durch mich. Die ersten 43 Jahre meines Lebens habe ich mit der ersten Hälfte dieses Bibelverses verbracht. Jesus ist der einzig wahre Weg zum Leben. Das habe ich erlebt, so bin ich Christ geworden. Ich habe gestern euch schon erzählt, bin einem mehr pietistisch-evangelikalen Background zum Glauben gekommen und da war Jesus, Jesus über alles. Und ich danke Gott dafür, weil das ist der Felsen, das ist das feste Fundament. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jetzt bin ich dabei, den Rest meines Lebens mit der zweiten Hälfte dieser Schriftstelle zu verbringen. Er ist, wohin denn der Weg? zum Vater. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Weißt du, mir kommt es manchmal so vor, ihr habt hier auch ein Kreuz stehen, dass die Menschen zum Kreuz hingehen, zu Jesus. Und Jesus ist, sein Kreuz ist wie die Tür zum Vaterhaus der Liebe Gottes. Und die Menschen stehen so wie der ältere Sohn vor der Tür. Sie stehen vor dem Kreuz und beten Jesus an. Und das ist ja schon mal die halbe Miete, würde ich sagen. Man ist schon da. Aber der Sohn draußen vor der Tür war nicht drin bei Party bei Fati. Jesus sagt von sich, ich bin die Tür zum Leben. Man muss durch Jesus hindurchgehen, quasi durchs Kreuz hindurchgehen. Wir haben das mal wunderschön, so ein paar begabte Brüder bei uns in der Gemeinde, haben eine Tür gebaut, eine Flügeltür, und in der Mitte war das Kreuz. Also das Kreuz öffnete sich so und du gingst durch das Kreuz durch und dahinter haben wir dann Abendmahl aufgebaut und verschiedene andere schöne Symbole. Also man ist in die Gegenwart des Vaters durch das Kreuz gekommen. Weißt du, Jesus spricht davon, von dem schmalen Weg und der engen Pforte. Kennst du die Schriftstelle? Ich habe oft gedacht, was ist diese enge Pforte und dieser schmale Weg? Ich glaube, auf dem Weg zum Vaterhaus, die Tür zum Vaterhaus, die ist so klein, da passen nur Kinder durch. Kinderherzen. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann kommt ihr durch diese Tür nicht durch. Mit dem Verstand kommst du durchs Kreuz nicht durch. Der deutsche Verstand muss gekreuzigt werden. Ja, okay, da können wir uns einigen drauf. Aber mit dem Verstand kommst du durchs Kreuz nicht durch. Auch deine Gefühle alleine, dass du schöne Gänsehautstimmung hast, wird dich durchs Kreuz nicht durchbringen. Aber wenn du wie ein Kind wirst, kindlich vertrauend, dann kommst du durch. Weißt du, interessant ist, als Jesus das gesagt hat, ich will jetzt heute nicht lehrmäßig zu viel machen, ich möchte euch einfach nur noch mal ein Schlaglicht geben. Als Jesus das in Johannes 14 gesagt hat, hat er das in einem ganz konkreten Kontext, Zusammenhang gesagt. Da brauchen wir ein bisschen biblische Hintergrundinformation. Es war nämlich gerade Tempelfest. Jesus war beim Tempel mit seinen Jüngern. Und der Tempel im Alten Testament, der Vorläufer war die Stiftshütte, das ist etwas zutiefst Prophetisches. Etwas, was Gott im Himmel in seinem Herzen, der unsichtbaren Welt, empfangen hatte und seinen Kindern auf der Erde gegeben hat. Nun, wir sagen, das ist ja Altes Testament, was hat das mit uns heute zu tun? Jesus sagt, es hat sehr wohl was mit uns zu tun, weil er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. So, jetzt mal die Ohren gespitzt, weil das hast du vielleicht vorher noch nicht gewusst. Im Tempel gab es eine Tür, die führte in den Vorhof hinein und diese Tür wurde bei den Juden der Weg genannt. Der Weg. So, also die Berliner, die haben ja für alles irgendwie einen Spitznamen. Ne? Die sagen zum Fernsehturm Telespargel und zum Bundeskanzleramt sagen sie die Waschmaschine und so. Die haben immer nette Ausdrücke für irgendwas. So hatten die Juden auch im Judentum, im orthodoxen Judentum, ihre festen Begriffe gehabt. Das steht nicht so in der Bibel drin, aber Jesus knüpft an. Und die Juden und Menschen aus dem Judentum hörten das ja. Die Jünger hörten das und sie wussten sofort, was er meinte. Sie wussten sofort, was er meinte. Die erste Tür also zum Vorhof war der Weg. Und was passierte, wenn du dich auf den Weg gemacht hast und in den Vorhof gekommen bist im Tempel? Da war der Himmel noch über dir, da war manchmal ganz schön Tohu Wabohu, dass Jesus die Wechsler rausschmeißen musste und so. Da war viel los, da war viel Ablenkung, selbst die Heiden durften da reinkommen in bestimmte Ecken und Frauen durften reinkommen, Kinder waren, da war ein ziemliches Durcheinander. Aber das Erste, was du in dem Vorhof gesehen hast, was war das? Der Brandopferaltar. Ein großer Altar, auf dem wurden täglich tonnenweise Fleisch verbrannt von Tieren. Erinnert euch, heute Morgen erzählte ich, dass unser Vater diese Opferritual sozusagen angefangen hat im Garten Eden, um die Schuld der Menschen zu begleichen. Nun wollte er uns so ein bisschen das Ganze auch ad absurdum führen, weil tausende Tiere sind geschlachtet worden und die konnten nicht mal hinterherkommen, für die Sünde mit dem Blut von Tieren zu bezahlen. Weil das alles kein perfektes Opfer war. Und dann kam Jesus, das perfekte Opfer. Insofern ist das Kreuz unser Brandopferaltar. Ich erzählte gestern, dass dort am Kreuz beim Blitzableiter Gottes wuff, ein für alle Mal der Zorn Gottes eingeschlagen ist. Dort hat es gebrannt und dort hat Jesus das perfekte Opfer gebracht. Also wenn wir uns auf den Weg machen zum Vater, kommen wir zuallererst bei Jesus an. bei seinem Kreuz. Das ist doch das Erste, was ein Mensch kennenlernt, wenn er Christ wird, oder? War es bei dir anders? Normalerweise ist das so, du lernst erstmal verstehen, du bist ein Sünder, du bist verloren und Jesus hat den Preis für dich bezahlt und du fängst an, Jesus zu danken für das Kreuz von Golgatha. Und dieser Ort, der ja eigentlich ein Schafott war, also eine Hinrichtungsstätte, wird für dich zum schönsten Ort der Welt. Golgatha ist der schönste Ort geworden. Für mich, als ich Christ wurde. Dann war da noch etwas Zweites im Vorhof. Und zwar ein großes Becken. Taufbecken, hätte man gesagt. Nein, ein ehernes Becken. Da war Wasser drin. Und die Priester, weil, könnt ihr euch vorstellen, es war ganz schön Schweinekram, was die da immer im Blut und so weiter, die mussten sich immer wieder reinigen und waschen und waschen und waschen. Wofür könnte das stehen? Das steht natürlich für Vergebung, für Reinheit, aber auch für Erfrischung. Also wenn wir uns aufmachen, zu Jesus zu kommen, kommen wir rein in ein herrliches, befreites Leben. Kannst du dich noch an den Tag erinnern, wo dir zum ersten Mal die Sünden vergeben wurden? Also ich weiß, was für eine Gerölllawine von meinem Herzen rollte und wie unendlich frei ich mich gefühlt habe. Und das war herrlich und es ist immer noch herrlich. Das ist die Befreiung, das ist dieses Reingewaschensein durch das Blut und durch das Wasserbad des Wortes. So, das war dort im Vorhof. Dann kam man zur nächsten Pforte, zur nächsten Tür. Und die nannten die Juden die Wahrheit. Und dort, durch diese Tür, kam man in das Gebäude. Das war dieses mit Zelt abgedeckte Gebäude der Stiftshütte erst, später war es das große Gebäude des Tempels. Das nannte man das Heiligtum. Zwei Drittel war Heiligtum, ein Drittel war hinten noch ein Raum Allerheiligstes. Bleiben wir erstmal beim Heiligtum. Da durften wer reingehen? Nur die Priester, nur die Leviten, nur die, die ausgesondert waren für den Dienst Gottes. Nun, wir sind neutestamentlich gesprochen ein Volk von Königen, Priestern und Propheten. Halleluja, ja? Also wir dürfen da rein. Und wenn wir da reinkommen in den Raum, was ist da? Das war alles mit Gold verkleidet. Und Gold steht für was? Herrlichkeit. Für die Herrlichkeit Gottes, für die Gegenwart Gottes. Also wir dürfen noch näher ran, da ist nicht mehr alles so laut wie im Vorhof und so Tuvabo und Ablenkung. Manchmal kannst du das Kreuz ja manchmal kaum finden vor lauter Stress in der Welt, ja. Aber dort, jetzt kommst du ins Heiligtum hinein und das ist ein ausgesonderter Raum. Und da dürfen auch nur Priester rein. Nur Menschen, die gereinigt sind durch das Blut des Lammes, gewaschen sind durch das Wasserbad des Wortes, die kommen dort hinein. Die Wahrheit Gottes erkannt haben. Die Wahrheit wird euch frei machen. Was ist die Wahrheit? Dein Wort ist die Wahrheit. Heilige sie in der Wahrheit, sagt Jesus. Also das Wort Gottes, eine Offenbarung der Wahrheit des Wortes Gottes bekommen. Und das sind die Priester, die gehen dort rein. Und dort im Heiligtum gab es wieder drei Sachen. Einmal das eine habt ihr dort, ein siebenarmiger Leuchter. Und dieser siebenarmige Leuchter, der stand für die sieben Geister Gottes, wobei das jetzt nicht nur eine Zählzahl ist, sondern sieben ist eine heilige Zahl für Gott, also für Gottes Präsenz im Heiligen Geist. Und das war die einzige Lichtquelle in diesem Raum. Er ist das Licht. Durch den Heiligen Geist kriegen wir Offenbarung auch der Bibel. Ja, sonst ist das für uns ein Gesetzesbuch, toter Buchstabe, aber durch den Heiligen Geist wird die Wahrheit lebendig. Darum ist er auch der Geist der Wahrheit. Wo komm, du Geist der Wahrheit? Ja, führe uns in alle Wahrheit. Das macht der Heilige Geist. Dann gab es noch etwas Zweites dort, und zwar ein Tisch mit Schaubroten. Und die wurden einmal die Woche erneuert. Das war das Brot der Gegenwart. Das aß man in der Gegenwart des Herrn. Die Priester aßen und tranken in der Gegenwart des Herrn. Die hatten auch die Gabe des Essens, glaube ich. Die aßen in der Gegenwart des Herrn. Neutestamentlich heißt das für uns das Abendmahl. Wir essen auch das Brot und den Leib Jesu und trinken den Kelch. Das ist ein besonderer Ort. Haben die Emmaus-Jünger nicht gesagt, als er das Brot gebrochen hat, da hat es in unseren Herzen gebrannt. Und wir erkannten, unsere Augen gingen auf. Ich glaube, wir haben als Freikirchler noch wirklich was vor uns zu verstehen, vielleicht weil wir uns so stark von der katholischen Kirche mit ihrer Abendmahlspraxis abgekehrt haben, also ihr ja in Köln nicht, ihr sitzt ja ganz woanders hier, ne? Aber ich merke das so bei uns in unserer Stadt manchmal, wir haben wenig Verständnis vom Abendmahl als Freikirchler. Es ist ein Geheimnis, was passiert, wenn wir Brot brechen. Und ich ermutige das im Hauskreis zu tun, ich hoffe, dass ich jetzt nicht falsche Theologie hier predige bei euch, also bei uns darf man das jedenfalls in der Gemeinde, in den Familien zu tun, sie brachen hin und her das Brot in den Häusern und sie feierten die Gegenwart des Herrn. Wie oft soll man Abendmahl feiern, fragte mich neulich einer. So oft, wie Gott es dir zeigt, so oft wie möglich, weil jedes Mal passiert etwas. Wir essen in der Gegenwart des Herrn. Es ist ein nicht irgendwas Zauberhaftes, Magisches, irgendwie komisch, das meine ich nicht, sondern es ist aber, er hat versprochen, dass er jedes Mal, wenn wir das tun und seinen Tod verkündigen, dass seine Nähe kommt. Also dort im Heiligtum haben wir die Nähe Gottes. Und dann gab es noch was Drittes. Es gab einen kleinen Altar, auf den haben die Priester kostbare Gewürze aus aller Welt, bis aus Indien wurden die herangeschafft und überall verbrannt. Und es duftete dort. Das war der Räucheraltar. Und prophetisch gesprochen stand dieser Räucheraltar für Lobpreis, für hoher Lobpreis, für Fürbitte auch. Also hier werden wir, dann erreichen wir im Lobpreis, im Vorhof danken wir noch, ne, kommt in sein Tor mit dankbaren Herzen, da danken wir für das Kreuz, da danken wir für die Werke der Gerechtigkeit, die Jesus verbracht hat, jetzt kommen wir hinein in den Raum der Heiligkeit, jetzt beten wir an und jetzt kommen wir in Lobpreis hinein, wir loben Gott, da sagen wir nicht mehr bitte, 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 danke, 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 sondern da sagen wir Halleluja, wir preisen deine Macht und Stärke, du bist groß. Wir schwärmen geradezu von dir. So, aber wir sind immer noch nicht am Ziel. Wir sind noch nicht am Ziel. Auch wenn es wunderbar ist, in der Gegenwart des Heiligen Geistes, in der Gegenwart der Nähe Gottes und im hohen Lobpreis schon eingehüllt zu sein. Die Herrlichkeit ist um uns rum. Da kann man schon bleiben. Die dritte Tür hieß das Leben. Das war der Vorhang, der vor dem Allerheiligsten war. Das Allerheiligste war ein Raum, also ein Drittel zu zwei Drittel in Proportion innerhalb dieses Gebäudes, ein Drittel. Und in diesem Raum, dort war der Thron Gottes. Der hatte eine sichtbare Seite in dieser Welt und eine unsichtbare Seite, die nur Augen des Herzens sehen können. Er wurde wirklich Thron Gottes genannt oder Gnadenthron genannt. Das war die Bundeslade, es war ein Kasten, der war aus ziemlich vergänglichem Akazienholz. Und dieses Akazienholz stand für die Vergänglichkeit von Menschlichkeit. Wir würden heute sagen Kiefernholz, irgendwas Minderwertiges, ja? Also Akazienholz war damals das Minderwertige im Orient. Und das war überzogen mit purem, dicken, fetten Gold, sodass man die Vergänglichkeit gar nicht mehr sah, man sah nur noch die Herrlichkeit. Das ist ein Bild für uns. Du bist vergänglich. Aber auf dir soll dick und fett die Herrlichkeit Gottes sein. Dass eigentlich nur noch Gottes Herrlichkeit zu sehen ist. Und in diesem Kasten, in dieser Truhe, waren wieder drei Sachen drin. Und zwar einmal waren dort die Gebote drin, die Gesetzestafeln, die Gott geschrieben hatte, mit eigenem Finger geschrieben hatte. Das steht für sein Wort, seine Führung, seine Orientierung. Dann war dort drin ein Krug, in dem Manna drin war. Das nicht vergammelte, weil normalerweise vergammelte Manna, war am nächsten Morgen schon nicht mehr zu brauchen. Aber das hatten sie noch mitgenommen aus der Wüste. Und in diesem Krug war Manna als Zeichen dafür der Versorgung. Jeden Tag hat Gott Manna gegeben. Und dann war noch ein Stab dort, ein blühender Mandelbaumzweig, ein Stab des Aaron. Und das Mandelblütenzweig, das glaubt es mir jetzt einfach, könnt es anderswo nachlesen, das steht für prophetische Rede, weil Mandelblüten, das ist ein Bild auch bei Propheten Jeremia und anderen für das erwachende, aufwachende Wort Gottes, was das weckende Wort Gottes der Prophetie, dass da Führung und Wegweisung ist. So, das lag da in der Kiste drin und da drüber war eine Platte, ein Deckel und auf der Platte waren zwei große Engel abgebildet, die Cherubim, die mit ihren Flügeln einander zugeneigt waren und ihre Gesichter schauten nach unten auf der Platte, aber da war nichts. Da war nur die Goldplatte. Aber da saß unsichtbar Gott, der Vater. Das war der Thron der Gnade. Und einmal im Jahr durfte der allerhöchste Priester, der Hohepriester, dort hineingehen und sollte dort, wo unsichtbar Gott saß, das Blut eines perfekten Passahlammes drauf tun. Und der Hohepriester musste endlose Waschungen und Rituale und was ich was da fabrizieren, um da reinzugehen. Einmal im Jahr, weil Gott so heilig war, so ehrfurchtgebietend war. Und weil man Angst hatte, dass dieser gute Mann nun in der Gegenwart Gottes aus Versehen tot umfallen könnte, weil er irgendeine Sünde vergessen hat zu bekennen, hat man ihm eine Schlinge ums Bein gemacht, dass wenn der tot umfällt, dass man ihn wenigstens rausziehen kann. Also so ehrfurchtgebietend war das Ganze. Und Klingelchen, Glöckchen an seinem Kleid, falls man nicht weiß, wo er hingefallen ist, und zieht man ihn raus. So ehrfurchtgebietend. So, das war der alte Bund, das alte Testament. Und wir sagen, naja, ist ja interessant zu wissen, aber was hat das mit mir zu tun? Hey, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Thron der Gnade, zum Schoß des Vaters, außer durch mich. Weißt du, als Gott mir das offenbart hat, habe ich verstanden, meine persönliche Biografie. Ich bin im evangelikalen Vorhof sozusagen, lass es mir mal so abgekürzt sagen, bin ich zum Glauben gekommen, habe ich Jesus kennengelernt, habe ich das Kreuz lieben gelernt, Vergebung erfahren. Dann bin ich Charismatiker geworden, ich bin sozusagen ins Heiligtum gekommen, habe auf einmal Lobpreis verstanden und Fürbitte und Heiligen Geist und so weiter. So, und dann kannst du dich einrichten und sagen, jetzt haben wir es. Ich bin ein Priester des Allerhöchsten. Aber Gott möchte, dass wir in eine Beziehung kommen zum Vater. Darum hat uns Jesus vorbereitet. Und das ist wichtig, ohne das Kreuz komme ich nicht hin, ohne den Heiligen Geist komme ich nicht hin. Aber das Ziel ist in einer wunderbaren, wunderschönen Liebesbeziehung zu dem Herrn aller Herren, dem König aller Könige, zu dem lebendigen, allmächtigen Gott zu kommen, der wie ein Vater ist, der ein Vater ist, mein Vater ist. Dort ins Allerheiligste, dort gab es keine andere Lichtquelle als Gott selber. Da war kein künstliches Licht mehr. Da war die Feuersäule Gottes seiner Gegenwart. Und was passiert dann in dem Augenblick, wo Jesus am Kreuz starb, wo sein Leben zerriss auch der Vorhang im Tempel, den die Juden Leben nannten. Weil das Leben des perfekten Passahlammes, Jesus Christus, des Messias, zerrissen war. Und was wurde frei sichtbar? Der Thron der Gnade. Das, was kein Auge sehen durfte. Also nochmal, ihr müsst euch mal vorstellen, keiner hatte den Thron dort gesehen, nur die Künstler, die ihn angefertigt haben und nur der hohe Priester. Über Generationen hat niemand diesen Thron der Gnade sehen dürfen. Der war verborgen. Damit war auch das Vaterherz Gottes verborgen. Und jetzt durch den Tod Jesu, weil sein Leben zerrissen war, wurde das Leben offenbar. Und jeder darf kommen. Der Hebräerbriefschreiber sagt, mit Freimütigkeit darfst du zutreten zum Thron der Gnade. Der Weg ist frei. Du komm doch einfach. Jesus hat den Weg frei gemacht. Und weißt du, was dort passiert am Thron der Gnade? Da ist Anbetung. Das ist irgendwie noch höher steigen als Lobpreis. Da ist wirklich manchmal vielleicht sogar staunend, dass man nichts mehr sagen kann. Dass man nur noch, boah, Mann, ey, oder was ich was. Dass man gar nichts mehr sagen kann, weil einfach der Vater so herrlich ist, so schön ist. Jesus sagt in Johannes 1, wenn du mal mit mir aufschlagen willst, Johannes Evangelium Kapitel 1. Ja, das sagt er auch, genau, am Anfang war das Wort, aber ich wollte noch auf eine andere Stelle hinaus, Vers 18. Niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, Klammer auf, Jesus, Klammer zu, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns kundgemacht. Das ist ein eigenartiger Bibelvers, vielleicht bist du schon mal darüber gestolpert. Niemand hat Gott gesehen, niemand weiß, wie Gott aussieht, außer Jesus selber, der einzigartige Sohn, eingeboren klingt so nach Huba Huba, man muss es anders übersetzen, der einzige in seiner Art. Also Jesus ist der Erste unter allen Söhnen und Töchtern. Er hat ihn gesehen, aber woher kennt er ihn? Weil er in des Vaters Schoß sitzt. Wenn der Vater auf dem Thron sitzt, der Gnade, Jesus sitzt in des Vaters Schoß. Das ist auch wieder so ein eigentümliches Bild. Und es ist eine Realität. Wer sitzt auf dem Schoß eines Menschen? Verliebte und Kinder. Stimmt's? Wo sitzt man normalerweise? Also normalerweise sitzt nicht, also ich würde mich nicht als erwachsener Mann auf deinen Schoß setzen. Das würde irgendwie komisch kommen, ne? Aber als Kind ist es was ganz Normales, dass irgendwo laufen Kinder rum, wupp, sind die auf dem Schoß. Das ist wie Magnet irgendwie, das geht wupp, ja? Und bei Verliebten habe ich auch so meine Beobachtung gemacht. Das geht auch irgendwie automatisch. Jesus sagt, ich bin der Sohn Gottes, ich sitze im Schoß des Vaters und von dort aus erzähle ich euch, wie Gott der Vater ist. Jetzt nochmal zurückzukommen, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zu Gott, dem Vater, als nur durch mich, dann sagt er nicht nur, du sollst zum Vater hingehen und sagen, Vater, ich bete dich an, Halleluja, und dann gehst du wieder weg. Sondern Jesus beschreibt uns seine Identität, sein Leben. Die Lebenskraft, aus der er gelebt hat. Manchmal hatte ich so ein falsches Bild von Jesus. Weißt du, ich habe gesagt, ich möchte werden wie Jesus. Und dann habe ich gedacht, ich möchte so beten wie er, ich möchte so Kranke heilen wie er, ich möchte Tote auferwecken wie er, ich möchte Zeichen und Wunder erleben wie er. Und das ist ja nicht was Verkehrtes, das hat er ja alles getan. Aber ich wollte seine Werke. Und das ist der zweite Schritt. Ich brauche zuerst sein Wesen. Ich brauche zuerst seine Identität. Er war Sohn. Und weil er Sohn war, hat er aus seiner Sohnschaft heraus Kranke geheilt, Tote auferweckt, Reich Gottes gebaut, dies und das gemacht. Aber das war nicht Mittel zum Zweck, sondern seine Identität war, er war Sohn. Er saß in dem Schoß des Vaters. Schau dir mal den Johannes an, seinen Jünger. Wir haben gestern Abend auch kurz darüber gesprochen. Er war dieser Donnersohn, ja. Und an der Brust Jesu, sozusagen am Herzen Jesu, wurde er verwandelt zu einem Apostel der Liebe. Oder schau dir Saulus Paulus an. Was für ein blinder, fanatischer Eiferer. Und dieser Knüppel aus dem Sack, ich sehe gerade, wie der Herr vor Damaskus macht und den Knüppel zerbricht und ein kleines Kreuzchen draus macht und sagt, so sei mein Kreuzträger, geh hin zu den Nationen. Und dieser große, wilde Typ, ja, dieser intellektuelle, hochgebildete, dreimal kluge, der weiß am Schluss seines Dienstes nur zu sagen, nun bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist das Größte. Und er spricht von der Liebe, von der Liebe, von der Liebe. Weil sein Herz verändert wurde. Er nennt sich der Kleine. Paulus heißt der Kleine. Er ist nicht mehr das Großmaul, er ist der Kleine. Weil Liebe ihn zum Schmelzen gebracht hat. Und so könnte ich einen Charakter nach dem anderen des Neuen Testamentes nehmen. Menschen, die verändert wurden auf diesem Weg, die haben sich auf den Weg gemacht zu Gott und sind bei Jesus angekommen, haben den Heiligen Geist erlebt und dann sind sie in diese herrliche, einzigartige Freundschaft mit Gott gekommen. Wie sie beschrieben wird zwischen einem Vater, einem Sohn, Vater, Tochter. In diese Freundschaft. Und dort, weißt du, wenn das mein Leben ist, und das wäre, wenn du das von mir fast alles vergessen, nein, tu es nicht, was du in diesem Wochenende gehört hast, aber einen Wunsch habe ich. Weißt du, es geht Gott um Beziehung. Das bitte vergess nicht. Weißt du, wenn du werden möchtest wie Jesus, dann heißt das, so die Beziehung bekommen, die Jesus zum Vater hatte. Guck mal, wenn Jesus auf dem Berg war und gebetet hat am frühen Morgen, was hat er da getan? Hat er seine Fürbittelisten abgearbeitet? Hat er sein göttliches Regierungsprogramm durchgebetet? Hat er alle Dämonen über der Region gebunden? Ich mache mich darüber nicht lustig, das ist alles wichtig. Aber das war sicherlich nicht das Erste, was er gemacht hat. Ich glaube, er ist zuerst bei Papa auf den Schoß gekrabbelt und hat sich lieben lassen und hat seinen Vater geliebt. Und hin und her floss Liebe, Liebe hin und her, hin und her, hin und her. Und dann irgendwann haben sie gesagt, so und jetzt können wir noch ein paar Dämonen hier fertig machen und jetzt können wir noch dies und das. Aber das war Ausfluss sozusagen. Seine Power, seine Vollmacht bestand darin, dass er in Gott war. Das Wort Vollmacht im Griechischen, Exousia, heißt aus dem Sein vor Gott. Das ist nicht, du kriegst Vollmacht, wenn du 10 Stunden betest. Okay, es ist sicherlich gut, auch 10 Stunden zu beten, aber nicht aufgrund deiner Leistung, deiner Vorleistung kriegst du was von Gott, sondern weil du bei Gott bist. Nie ist es wichtiger, etwas für Gott zu tun, als ganz nah bei Gott zu sein. Und das hat Jesus uns vorgelebt. Das ist Sohnschaft. Das ist dieses Komm, komm näher, komm bis zu mir. Darum geht es an diesem Tag heute. Dass du so nah kommst, und es gibt immer noch ein Stück näher. Da kannst du so alt sein, ja, wie eine Kuh, sage ich immer. Kannst du alt werden wie eine Kuh und du kannst immer noch näher zum Herrn kommen. Es gibt immer noch eine höhere Ebene, noch eine höhere Ebene, immer noch eine höhere Stufe in sein Herz hinein. Komm doch dort, wo du heute bist, an dem Punkt, wo du bist und lass uns miteinander höher steigen. Wir machen jetzt eine kurze Pause, erfrischen uns nochmal und dann lade ich euch ein zu einem gemeinsamen Gottesdienst. Und zwar, wir werden das richtig tun. Wir werden heute miteinander eine intergalaktische, prophetische Symbolhandlung hier machen. Wir werden uns auf den Weg machen zum Vater und alle dürfen mitkommen, alle, so gut du kannst. Wir machen das wie das Volk Israel, auch die Fußkranken wurden mitgenommen, ja, alle wurden mitgenommen. Jeder sollte ins gelobte Land kommen und so möchte ich, dass jeder heute Nachmittag einfach erlebt, in den Schoß des Vaters zu kommen. Weißt du, und wir haben heute Vormittag habe ich für einige mit dem Herzen gebetet und das ist doch toll. Also mich ermutigt es immer selber, es ist toll, wenn andere kommen und prophetisch für einen beten. Aber weißt du, das Schöne ist, du kannst die Stimme deines Vaters selber hören. Das ist eine Krücke, wenn ich noch dazwischen geschaltet bin. Aber das Vollkommene ist, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Wenn du ein Schaf bist, mäh, ja, sei demütig, sei ein Mäh-Schaf. Nicht ein Bäh, sondern ein Mäh-Schaf, ja. Wenn du ein Schaf bist und du oder ein Kind bist, ein Sohn, eine Tochter bist, du wirst die Stimme Gottes hören. Und wenn es er dir heute nur einen Satz sagt, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn, manchmal sagt er nur ein Wort. In einer Situation habe ich das erlebt, dass wir auch so feierten, so ähnlich, und da hat eine Frau etwas gerochen, und zwar sehr teer gerochen. Kannst du sagen, mal, es hat niemand irgendwo geteert im Haus. Teer, heißen Teer, aber weißt du was war? Ihr Vater war Straßenarbeiter und hat immer nach Teer gerochen. Und sie liebte es, wenn er nach Hause kam und das ganze Haus von Teer erfüllt war, weil sie wusste, Papa ist da. Und auf einmal riecht sie Teer. Und sie wusste, ihr himmlischer Papa ist da. Weißt du, ich denke manchmal, Gott, du bist so fantasievoll, sowas würde mir nie einfallen. Ja? Aber was fällt Gott alles ein? Er zieht alle Register. Ja? Das ganze intergalaktische Feuerwerk fackelt er ab, um dir zu zeigen, wie kostbar du für ihn bist, wie sehr er dich liebt und dass er bei dir ist. Okay, wir machen jetzt bitte Viertelstunde, also 10 nach treffen wir uns hier wieder und dann geht's volle Kraft voraus, näher zum Vater.